Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes, in Eigentum sind, damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt.
Danke, Jesus, dass du das Haupt der Gemeinde bist, auch unser Haupt hier in dieser Gemeinde. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Du bist der König über alle Könige, dir ist gegeben alle Macht, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du jetzt hier bist und uns begegnest durch dein Wort. Halleluja, Jesus. Amen. Herzlich willkommen, alle. Schön, dass ihr da seid. Auch die vielleicht online mit dabei sind, herzlich willkommen auch euch. Wir steigen mal ganz woanders ein, wenn du mir das erste Bild gibst. In den letzten Tagen konnte man eigentlich auch auf allen großen Nachrichtenportalen lesen, dass in China wieder aktuell eine Verfolgung von Christen begonnen hat. Laut Aussagen der Leute, die sich gut am 12. Oktober online veröffentlicht, Wissenschaftler und dein Bruder Dr. Xiao Xiao, am 12. Oktober online veröffentlicht, sagt, es ist die größte Christenverfolgung seit Jahrzehnten, die dort begonnen hat. In unseren Herzen herrschen Angst, Wut, Tränen und Verwirrung. Und weiter, diese dunkle Nacht fühlt sich besonders lang an, aber wir wissen auch, dass die Nacht nicht ewig ist. Wie die Heilige Schrift sagt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah. Ihr seht hier Pastor Jin Mingri, der mit zahlreichen seiner Kollegen, Pastoren verhaftet worden ist. Er hat 2007 in Peking eine Hauskirche gegründet, die bis 2018 1500 Mitglieder hatte. Dann wurden sie verboten, aufgelöst. Und trotzdem wuchs die Kirche immer mehr, da sie neben kleinen Hausversammlungen, so wie hier, in 40 chinesischen Städten Gottesdienste per Online-Videokonferenzen abgehalten hat. Und gerade das hat jetzt die Behörden auf den Plan gerufen, die sehr stark natürlich dort alles, was online geschieht, kontrollieren. Und der Kirche und all den Pastoren wird vorgeworfen, subversiv praktisch Netzwerke zu gründen, in denen Dinge gesagt werden, die dem Staat schaden, klar. Und ich würde euch einladen, dass wir vielleicht am Anfang dieser Predigt aufstehen und für unsere Geschwister beten, für die in China, aber auch für die anderen verfolgten Christen. Und ich wäre dankbar, wenn zwei von euch das stellvertretend für uns tun, jetzt für die Christen in China zu beten. Amen. Ich danke euch herzlich und bitte euch, das mitzunehmen, auch als ein Gebetsanliegen für die Geschwister auf der ganzen Welt, die verfolgt werden für ihren Glauben. Paulus blickt auf seine Erfahrung als Missionar zurück und schreibt im 2. Korintherbrief: Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen, 25 Tag einen nach Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag, 1 Nacht trieb ich auf dem Meer. Ich bin oft gereist, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Wir sind in einer Reihe, in einer Predigtreihe im Epheserbrief und haben da ja schon 2 Teile miterleben dürfen. Einmal ging es um die Fülle des geistlichen Segens und dann unsere Sicherheit im Plan Gottes, ein Teil des Planes Gottes zu sein, den Gott souverän erfüllt mit uns. Und wir könnten uns jetzt mal vorstellen, Paulus hätte diesen Epheserbrief nicht geschrieben, sondern er hätte in den Ephesus gepredigt. Und einer von den Zuhörern geht nach dem Gottesdienst hin und sagt: Oh, Paulus, das hat sich ja schön angehört, die Fülle des geistlichen Segens, auserwählt vor Erschaffung der Welt, Söhne und Töchter durch Jesus, Erlösung und Vergebung durch das Blut Christi und Einblick in das Geheimnis von Gottes Plan, dem Evangelium. Aber sieht in deinem Leben so die Fülle des geistlichen Segens aus? Wie ist das denn gerade so? In deinem Leben, in deiner Welt, ist das nicht vielleicht nur positives Denken, was du uns da erzählst, angesichts aller Striemen, Narben, Niederlagen, Krankheiten, Depressionen? Fühlt sich diese Fülle des geistlichen Segens nicht manchmal an wie so ein dicker Koffer voller Geld? Und wenn du aufmachst, ist es eine Währung, mit der du nichts kaufen kannst, die hier nichts gilt. Und diese Spannung, liebe Freundinnen, Geschwister, die ist ja real, diese Spannung zwischen unserem Leben und dem, was wir vorhin gehört haben, was Marc uns vorgelesen hat, die geistliche Realität, die uns der Apostel hier im Text beschreibt. Und wie können wir als Gesegnete in dieser Spannung leben? Und damit wollen wir uns beschäftigen und wir haben versucht, mal dieses Thema in 3 Teile zu teilen. Wir haben die Predigt genannt als Besitz gekennzeichnet und die 3 Punkte, die ich besprechen möchte, ist erstens unser Erbe, worin es besteht, zweitens die Gewissheit unseres Erbes und drittens jetzt schon im Erbe leben. Punkt 1. Unser Erbe, worin es besteht. Paulus verwendet ja hier in diesem Abschnitt das Bild vom Erben oder von einem Erbe. Und Dabei ist es so, dass der Text eigentlich zwei Verständnismöglichkeiten zulässt, die auch beide gültig sind. Möglichkeit 1, dich erwartet ein Erbe als Kind Gottes. Beispiel, es gibt einen sehr reichen Menschen in deiner Verwandtschaft und du bist der einzige Angehörige und du weißt, einmal wird alles dir gehören, wenn es dir vermacht, aber jetzt noch nicht. Das ist die klassische Konstellation, wie wir das so kennen. So ein reicher Erbonkel. Dich erwartet ein Erbe als Kind Gottes. Das sagt uns zum Beispiel der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder Gottes, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden, also ein Erbe der Herrlichkeit. Es gibt aber noch eine zweite Verständnismöglichkeit, die der Text zulässt, und die wäre, nicht dich erwartet ein Erbe, sondern du bist das Erbe. Du bist das, was Gott als Besitz und Eigentum ausgewählt hat. Da würde das Beispiel vielleicht eher so lauten, du hast ein wertvolles Erbstück zu Hause. Vielleicht eins insbesondere mit einem ganz hohen ideellen Wert für dich. Und du weißt, du wirst deine Heimat jetzt verlassen müssen und woanders leben. Und von den Dingen, den wenigen Dingen, die du mitnehmen kannst, ist dir dieses Erbstück ganz besonders wichtig. Du wählst es aus, es gehört dir, es ist dir wichtig. Auch da gibt es biblische Referenzen, vor allen Dingen aus dem Alten Testament, wenn wir lernen, wie Gott das Volk Israel betrachtet, nämlich genau so, als ein auserwähltes Erbteil, als einen gewählten Besitz. 2. Mose 19, Vers 5 und 6 oder Jeremia 10, Vers 16 können wir das lesen. Er ist, der alles geschaffen hat und Israel ist sein Erbteil. Er heißt der Herr Zebaoth. Erbe spricht. Diese beiden Sichtweisen schwingen hier im Text mit, wenn Paulus vom Erbe spricht. Vers 11, außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Und es ist letztendlich der Vers 5 in Kapitel 1, über den wir schon vor ein paar Wochen gehört haben, der zu diesem Vers 11 führt. In Vers 5 heißt es, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Und dadurch sind wir auch Miterben Christi geworden. Und wichtig ist, dass Paulus uns Gott hier als einen Vater vorstellt, als eine Vater-Kind-Beziehung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Oft ist es bei uns so, dass wir Gott gar nicht so sehen wie unseren lieben Vater, sondern vielleicht manchmal wie so einen Chef oder Arbeitgeber. Wir machen Arbeit und kriegen Lohn. So kennen wir das aus unserem Leben, wenn wir angestellt sind. Oder bei Gott, wir leben christlich und am Ende kommen wir in den Himmel. Aber das ist nicht das Evangelium. Gott schuldet uns gar nichts. Er liebt uns und er wünscht sich eine Beziehung vom Vater zur Tochter, vom Vater zum Sohn, nicht vom Chef zum Arbeitnehmer. Gott braucht unsere Arbeit gar nicht. Er kann das eh alles viel besser. Er freut sich darüber, aber er könnte es eh alles viel besser. Zum Beispiel, als Claire noch im Kindergarten gearbeitet hat, hat sie manchmal Bilder mitgebracht von Kindern, die ihr was gemalt haben. Das war dann nicht unbedingt zu erkennen. Ne? Dann hätten die Eltern vielleicht runterschreiben können, was es ist. Aber es war wertvoll, weil das Kind hat sich Mühe gegeben und wollte eine Wertschätzung ausdrücken. Und ein bisschen ist das so mit unseren Dingen, die wir für Gott tun. Also Gott könnte sie viel, viel besser. Aber Gott schätzt das, weil er uns liebt und weil es ein Ausdruck der Zuneigung ist und der Wertschätzung. Text, um zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, ein Christ zu sein. Wenn wir mal in den Vers 13 gehen. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium. das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Ja, viele Menschen heutzutage kriegen ja schon mal gleich aufgestellte Nackenhaare, wenn von Wahrheit die Rede ist. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Das ist oft nicht gut gelitten, wenn wir als Christen sagen, wir würden dir gerne die Botschaft der Wahrheit sagen. Denn die Leute würden sagen, naja, woher weißt du, dass es die Wahrheit ist? Es gibt keine Wahrheit, es ist alles beliebig. Und gerade diese Tatsache, dass es keine verbindliche Wahrheit gibt, das macht uns doch schön frei. Allerdings, wenn gleich das viele Menschen in der Gesellschaft noch so denken mögen, soziologisch und auch philosophisch, deuten auch gedämmert, das Wenn-Sterne. Und es ist nämlich all den schlauen Leuten auch gedämmert, dass wenn wir alles für beliebig erklären, dann kannst du auch nicht mehr gegen was sein, auch nicht gegen schlechte Dinge. Ne? Und das gefällt dann den Denkern auch nicht. Das führt dazu geführt, dass inzwischen auch wieder im gesellschaftlichen Diskurs ein ganz starker Trend weg von diesem es gibt keine Wahrheit hin zu der Suche nach Wahrheit entstanden ist, einschließlich der Hinwendung zu Ideologien. Menschen suchen Wahrheit, Menschen brauchen Wahrheit. Die Bibel wusste das schon immer und deswegen ist hier die Rede von der Botschaft der Wahrheit. Nämlich, was ist die Botschaft der Wahrheit? Das Evangelium, nichts anderes. Das Evangelium. Und wenn du Christ werden möchtest, dann musst du das Evangelium kennen. Und auch wenn du sagst, hey, das Ganze mit dem Christsein, das lehne ich ab, damit will ich nichts zu tun haben, dann musst du eigentlich auch das Evangelium kennen, sonst weißt du gar nicht, was du ablehnst. Es ist nicht selten so, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, die dann sagen, ach, das ist mit dem schön für dich Christsein, aber für mich ist das so irgendwie nichts. Und wenn man dann fragt, ja und wieso, dann würden sie zum Beispiel sagen, also mir ist das alles zu konservativ, dass das in der Bibel steht. Das ist ja gar nicht mehr heute anwendbar. Schau doch mal diese Rolle der Frau in der Bibel oder das Ganze mit Sex und Gender und wie auch immer. Das kann man heute gar nicht mehr so sagen. Und wenn du dann fragst, ja, hindert dich das denn daran, drüber nachzudenken, ob Jesus Christus auferstanden ist? Dann würden sie sagen, das hat er. Darüber habe ich gar nicht geredet. Ich will ja über dein konservatives Weltbild reden. Aber das ist nicht der Kern vom Evangelium. Und die Leute müssen schon wissen, wenn sie das Evangelium ablehnen, was sie ablehnen. Denn wenn Jesus wirklich auferstanden ist, oder umgekehrt, wenn er nicht auferstanden ist, dann ist sowieso alles, was an Ethik und Ideen in der Bibel steht, irrelevant. Wenn Jesus nicht lebt, dann ist das hier. Aber weil er lebt, auferstanden ist und lebt und er ist der Herr, ist natürlich alles relevant. Und wenn du dir diesen Gedanken zulässt als kritischer erkennen, dass du das herausfinden musst, lebt, dann wirst du herausfinden, dass, oder wirst du erkennen, dass du das herausfinden musst, lebt Jesus wirklich, weil das wird alles verändern. Das wird alles verändern. Christsein beginnt also gemäß Paulus hier nicht damit etwas zu tun, sondern zu hören. Nämlich das Evangelium. Und das Evangelium heißt ja gute Botschaft, das heißt eine Nachricht darüber, dass schon etwas passiert ist. Du kannst gar nichts tun, sondern du hörst die Nachricht, dass schon etwas passiert ist. Nämlich, dass Gott Jesus Christus geschickt hat, um deine Schuld zu tragen am Kreuz und deine Beziehung zu Gott wieder zu heilen. Und das muss gepredigt werden. Wenn die Leute es nicht hören, Römer 10, Vers 17, wo steht, dass der Glaube durch die Predigt hört, durch das Hören der Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus, wenn es nicht gepredigt wird, dann können die Menschen diese Neuigkeit, diese gute Botschaft nicht bewerten, nicht hören. Und deswegen ist es so cool, dass ihr auch Missionare an fernen Orten unterstützt. Stand Dienstag, 60 Cent gespendet, das ist richtig cool. Für die Missionare 14.513,67 Euro gespendet, das ist richtig cool. Vielen Dank allen Spendern an der Stelle. Das ist so wertvoll, weil dadurch Menschen dieses Evangelium hören. Und deswegen predigen wir das auch hier in der Kirche, in unserer Gemeinde, dass Menschen immer wieder das Evangelium von Jesus Christus hören. Und deswegen finden wir es so toll und wichtig, dass jeder, du und ich, wir in unseren Beziehungen, in unserem Alltag davon sprechen und das Evangelium teilen. Damit Menschen das, so wie es hier steht, im Glauben annehmen und als dritten Schritt, so verspricht es Gott hier, ihnen den Heiligen Geist gibt und sie damit versiegelt. Da sage ich nachher noch was dazu. Und dann bist du in Christus. Das kann man so leicht immer ein bisschen überlesen in diesem Text. In diesem ganzen ersten Epheser-Kapitel kommt das mehrfach vor, dass all diese geistlichen Segnungen in Christus sind, nicht außerhalb von Christus. Wir gehören zu ihm, sind damit Kind Gottes. Stellt euch mal vor, ein Mensch ist bettelarm, richtig runtergekommen, weil er nichts mehr hat, sitzt unter so einer Brücke, das ist ja so ein klassisches Bild. Und dann kommt ein schöner Wagen, alle anderen Autos fahren vorbei, der schöne Wagen hält, ein Mann steigt aus, edel gekleidet und sichert diesem Menschen zu: Pass auf, dich habe ich ausgewählt. Du sollst mal mein Erbe sein. Du kriegst das Haus, das Auto, das Vermögen, alles wird dir einmal gehören. Du musst das Erbe nur annehmen. Du musst es nur annehmen. Ja, würde der unter der Brücke jetzt überlegen, an sich ja ganz cool, aber die Automarke gefällt mir nicht oder der Anzug ist blau, dunkelgrau wäre mir lieber gewesen. Es ist einfach irrelevant. Das Entscheidende ist, dieses Angebot anzunehmen oder nicht. In einem Punkt passt das Bild vom Erbe natürlich nicht. Im Gegensatz zu so irdischen Erben, einschließlich dieses Beispiels, hängt der Antritt des Geistes des Erbes natürlich nicht vom Tod, in diesem Fall nicht vom Tod Gottes ab. Ne? Gott ist ja ewig und wird uns nicht etwas vererben, sondern er nimmt uns mit hinein in seine Herrlichkeit. Wie und was erben wir aber dann genau? Und ich habe mal so 4 Punkte aufgeschrieben, die man da auch sehen kann. Wir erben zuerst mal, und das ist das Beispiel mit dem Erbstück, dass Gott uns in Besitz nimmt. Wir sind Gottes Eigentum. Wir erben zweitens, dass wir zu ihm gehören, in seine Familie adoptiert werden, als Tochter und als Sohn Gottes. Wir gehören dazu. Das ist irreversibel, ne? Und wir erben, bei ihm zu leben, im Himmel, in seiner engsten Gemeinschaft. Und Teil unseres Erbes ist, dass wir in den Genuss der neuen Welt kommen. Und damit meine ich, dass alles, was in unserem Leben schief und krumm ist und krank und wiederhergestellt werden wird, das, was die Bibel mit dem Shalom bezeichnet, dieser umfassende Friede und Wiederherstellung im Sinne Gottes. Es wird keine Trauer mehr geben, keine Tränen, keine Krankheit. Alles Böse wird nicht mehr sein und das werden wir erleben. Das ist Teil von Gottes Versprechen. Und ihr seht, ein Teil davon ist schon jetzt da, nämlich zum Beispiel A und B. Wir sind schon jetzt, du bist schon jetzt Gottes Eigentum als Kind Gottes und du gehörst schon jetzt in seine Familie, sichtbar in einer Gemeinde und unsichtbar in die große weltweite Gemeinde. Und Gott sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Bei ihm im Himmel zu sein, das ist noch nicht der Fall, aber er ist durch den Heiligen Geist bei uns. Er wohnt in unseren Herzen, dazu kommt auch gleich nochmal mehr. Aber wir sind noch nicht bei ihm, an dem Ort. Und auch das vierte, dieser Shalom, den wir uns wünschen und zusprechen, der wird in Vollendung auch erst dann sein, wenn wir beim Herrn sind. Das ist noch Zukunft. Das kann man auch so aus dem Text herauslesen, dass es diese zwei Ebenen des Jetzt und des Noch Nicht gibt. Zum Beispiel im Kapitel 1, Vers 7 steht: durch ihn, der Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Und in Vers 14, in unserem Text heute, steht: Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Ja, sind wir jetzt erlöst oder sind wir noch nicht erlöst? Und obwohl das gleiche Wort hier verwendet wird, ist diese Spannung eben drin. Wir sind selbstverständlich freigesprochen durch Jesus und erlöst vom Tod. Aber wir sind noch nicht vollständig erlöst im Sinne dieses Shalom und dieser Wiederherstellung, die erst im Himmel sein wird, auf die wir uns freuen dürfen. Aber Gott sagt es uns zu, und das ist mein zweiter Punkt: woher wissen wir nun, oder was gibt uns Gewissheit, dass wir dieses Erbe haben? Und hier gibt es Gottes Idee von diesem Unterpfand, von diesem Siegel. Das heißt in Vers 13b, damit, also Gott hat uns durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und das Siegel ist hier ein Bild aus dem Alltag, auch von damals, ein bisschen noch von heute, aber nicht ganz mehr so, ein Bild für den Besitzanspruch, für die Echtheitsgarantie. So ein Siegel wurde in das Wachs gedrückt, ein Brief wurde damit verschlossen und der Empfänger wusste, erstens, den hat noch keiner vorher gelesen, Nummer zwei, der Abdruck von dem Motiv da drin zeigt mir, das kommt wirklich von der und der Person, das ist jetzt hier irgendwie keine Fälschung. Heute könnte man es vielleicht mit so einer Banknote auch sehen, ne? So eine Banknote. Ne? Alle, die jetzt irgendwo im Einzelhandel sind, die wissen das. Ne? Fühlen, sehen, kippen. Ne? Da kann man eben diese Echtheitsmerkmale erkennen und weiß dann, da ist ein Siegel drin, Wasserzeichen und so weiter und so fort. Ihr kennt das? Das ist echt. Gott gibt uns eine Garantie, eine Echtheitsgarantie, dass es kein leeres Versprechen ist, sondern er gibt uns wie so eine erste Rate, eine Anzahlung heißt es hier auch. Und interessanterweise ist dieses Wort, was im Griechischen steht, noch heute sogar im Griechischen, ein Wort für Verlobungsring, also für ein Versprechen, für ein zukünftiges gemeinsames Leben. So ist es mit dem Heiligen Geist, den Gott uns gibt. Und Jesus hat es ja auch schon vorhergesagt. In Johannes 14 hat er gesagt zu den Jüngern: Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das war der Vers 26 noch. Und was macht der Heilige Geist? Er lehrt uns, er macht Christus groß in unserem Leben, er führt uns immer wieder zurück, er bohrt in uns, wenn wir in die falsche Richtung gehen, und er leitet uns in geistliche Wahrheit, und Römer 8, Vers 16, er bestätigt in unserem Herzen genau das, was hier steht. Er gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Gott schenkt dir, wenn du Kind Gottes wirst, Gott schenkt dir den Heiligen Geist als eine erste Anzahlung auf dieses himmlische Erbe. Und der Heilige Geist sagt es in dem Herzen: Trotz allem, was in meinem Leben falsch und schief ist, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich lass dich nicht los, ich lass dich nicht fallen. Du bist mein Erbstück, mein Besitz. Mein letzter Punkt. Dieses Erbe, können wir da jetzt schon drin leben? Hat das jetzt schon Auswirkungen? Ihr erinnert, Paulus hat ihm das jetzt so erklärt mit dem himmlischen Gottesdienstbesucher in Ephesus bei Paulus. Und Paulus hat ihm das jetzt so erklärt mit dem himmlischen Erbe und dieser Spannung zwischen der Zukunft und dem Jetzt. Und nehmen wir mal an, unser skeptischer Besucher konnte das so nachvollziehen und annehmen. Dann würde er jetzt vielleicht eine Frage stellen, und das ist eine kluge Frage. Wie, lieber Paulus, kann es denn dann gelingen, dass ich mich wirklich auf dieses himmlische Erbe von ganzem Herzen freuen kann, trotz meiner Lebenssituation? Dass es mein Leben jetzt schon prägt, obwohl ich es nicht sehen kann? Und Paulus würde vielleicht antworten, ja, das stimmt, wir alle sind sehr oft auf das fixiert, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen und menschlich verstehen und interpretieren. Und leben dann vielleicht so, als ob das alles ist, was es gibt. Und das ist super schade, denn es gibt viel, viel mehr und es geht viel, viel besser. Bete doch, würde er zu diesem Menschen sagen, bete doch um eine andere Perspektive aus anderen Augen. Und jetzt spekuliere ich nicht, was er sagen würde, sondern zitiere ich ihn aus unserem Text, in Vers 18, sagt Paulus, er betet für die Epheser und er betet das genauso für uns. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Was sollen die geöffneten Augen des Herzens sehen? Sie sollen die Hoffnung sehen, die Erlösung, die Vergebung, das ewige Leben. Sie sollen zweitens das Erbe sehen, diese Wiederherstellung als Gottes Eigentum. Und sie sollen die große Kraft sehen, Gottes Kraft, nicht meine, Gottes Kraft in unserem Leben, die hat vorhin auch schon jemand gebetet, die alles möglich macht und der alles möglich ist. Und wenn du jetzt zweifelst, dass du jemand bist, den Gott so liebt als Besitz oder Erbstück, dass das überhaupt möglich ist in deinem Leben, dann schau auf das Kreuz. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, damit du sein Besitz sein kannst. Dafür ist Jesus gestorben. Und wenn wir mit geöffneten geistlichen Augen sehen dürfen, dann gewinnen wir eine total andere Perspektive auf unser Leben. Denn wie du über die Zukunft denkst, ob und welche Hoffnung du lebst, das prägt dein Leben jetzt. Zwei Männer arbeiten im gleichen Raum den ganzen Tag. Schreckliche Arbeitsbedingungen, die Luft ist schlecht, es ist heiß, es wird ständig rumgeschrien und genörgelt, die Stimmung ist schlecht, die Tätigkeit monoton und langweilig. Aber zu Beginn hört der eine, am Ende der Schicht bekommst du 50 Euro. Und zum anderen wird gesagt, am Ende des Tages zahlen wir dir 1 Million Euro. Ich garantiere euch, trotz gleicher Arbeitsbedingungen wird es eine völlig andere Toleranz dieser Bedingungen der beiden Männer geben. Warum? Sie haben völlig andere Zukunftsaussichten. Sie haben eine völlig andere Hoffnung. Der eine wird die ganze Zeit sagen, oh nein, wie dumm, dass ich diesen Job angenommen habe für diesen Mindestlohn oder diese lächerliche Summe, weniger sogar. Und der andere wird sagen, holala, halte ich aus, kein Problem. Am Ende des Tages, ja, so ist das. Und jetzt denken wir an zwei Menschen in Ochsenfurt oder in Würzburg. Der eine, der läuft und denkt, ich bin ein Zufallsprodukt. Es gibt keinen Gott, Mit dem Tod wird alles aus sein. Wir verrotten alle im Grab. Und der andere, der sagt: Jesus, danke, dass ich eine Tochter, ein Sohn des Allerhöchsten sein darf. Du schenkst mir ewiges Leben. Und nach dem Tod kommt das Schönste noch. Ich versichere euch, das prägt langsam, aber sicher dein Leben, vom einen und vom anderen. Deine Werte, deine Ethik, deine Entscheidungen, alles. So ist es Paulus Gebet für die Epheser, genauso für dich und für mich. Gott möge uns die Augen des Herzens öffnen. Für die Hoffnung, die er uns schenkt, das reiche Erbe als seine Kinder, sein Volk, sein Besitz und seine Kraft mit und wirkt. Das ändert unseren Alltag, unsere Sicht der Dinge. Und nebenbei dürfte es auch sehr attraktiv für andere Menschen sein, wenn es dein Leben prägt. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist aus der Herrlichkeit und dich geopfert hast, damit wir auch Miterben sein dürfen, Herr, dass du uns das erkauft hast durch dein Leiden, durch dein Sterben, Herr. Und wir rühmen dich, du bist unser König und Herr. Danke, dass wir diese Hoffnung haben. Danke, dass wir Besitz Gottes sind, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen, Herr. Und danke, dass du jetzt schon da bist, in uns wohnst, bei uns bist, Herr. Herr, wir öffnen dir wieder unser Leben. Und wir bitten dich, dass du uns diesen geistlichen Blick gibst, diese Herzensaugen öffnest für dein Wirken, für deine Realität, für deine Weisheit, für deine Größe, Herr. Dass wir uns nicht in die Irre leiten lassen von dem, was uns umgibt, sondern vielmehr deine Wahrheit leben, erleben und auch anderen weitergeben dürfen, Herr. Ich bitte, Herr, dass du uns dazu segnest, uns befähigst, und dass du uns diese Herzensaugen öffnest. Halleluja, Amen.